Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
Stefan Büttner, Vorstandsvorsitzender der Agrana Beteiligungs AG.
Und hier ist Andreas Groß, Börsenradio, Deutschlands Börsenradio Nummer 1. Wir schauen uns die Zahlen der Agrana an nach den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres. Nach einem starken Vorjahr rutscht die Agrana jetzt dann doch wieder ab. Beim Ergebnis deutlich, beim Umsatz moderat. Herr Büttner, geben Sie uns doch zunächst einen Überblick. Was sind die wichtigsten Gründe?
Ja, fangen wir vielleicht gleich einmal beim Thema Zucker an. Zucker ist sicher der schwerwiegendste Faktor bei dieser Reduktion auf der Ergebnisseite, auch im Umsatz. Da haben wir aber auch Themen mit der Stärke. Bei Zucker haben wir doch einen sehr drastischen Preisverfall gesehen in den ersten 6 Monaten. Und das hat sowohl auf der Umsatzseite, aber vor allem auch auf der Ergebnisseite zu einem deutlichen Rückgang geführt.
Was hat denn zu diesem Preisverfall geführt? Es ist ja in Ihrer Branche immer das Spiel von Angebot und Nachfrage. Eine gute Ernte, hohes Angebot, aber dann rutscht der Preis momentan wieder ab. Geben Sie mir doch mal als Laien so einen Überblick. Wo liegt denn der Preis momentan und warum liegt er dort, wo er ist?
Also wie Sie richtig sagen, ist es ein Spiel von Angebot und Nachfrage. Und das Thema ist, dass die Märkte dann mit einer gewissen Verzögerung reagieren. Das heißt, wenn wir Preisanstiege sehen, vor allem beim Zucker, führt das in weiterer Folge in der Regel dazu, dass mehr Rüben angebaut werden. Dann kommen große Ernten. Das führt dann natürlich zu einem verstärkten Angebot. Und dann spielen Erwartungen auch eine große Rolle. Parallel dazu kommt es immer darauf an, was macht der Konsum. Wenn der Konsum auch nachlässt und dann noch Zusatzfaktoren kommen, das können jetzt zusätzliche Importmengen sein, wie wir es gesehen haben aus der Ukraine. Es kann aber auch ein weiterer Preisverfall sein auf den Weltmärkten, weil man kann den Zucker ja auch in den Weltmarkt exportieren. Und wenn all diese Faktoren zusammenkommen, dann kann es sehr starke Preisausschläge nach unten geben. Und genau das haben wir jetzt in den letzten Monaten erlebt. Einen konkreten Preis möchte ich jetzt nicht nennen, weil die Preise natürlich in den einzelnen Regionen in Europa doch unterschiedlich sind. Aber wir haben schon signifikante Preisreduktionen gegenüber dem Vorjahr und das geht sicher, sagen wir, in die Richtung von 30-40%.
Also so eine Größenordnung 30-40%. Auch beim Thema Stärke finde ich den Verweis auf die Preissituation, auch gerade den Vergleich zu besonders hohen Preisen aus dem Thema Ukraine-Krieg. Das heißt, Ukraine-Krieg hilft Ihnen auf der einen Seite oder hat geholfen auf der Preisseite. Jetzt auf der anderen Seite, gerade was das Thema Zucker angeht, durch die Exporte aus der Ukraine in die EU, das spuckt Ihnen jetzt in die Suppe.
Absolut. Also in der Stärke haben wir aus dem Ukraine-Krieg Effekte gehabt, vor allem in den Energiekosten auch und in den Rohstoffpreisen. Durch die sehr gute Nachfrage waren wir aber hier in der Lage, diese Kostensteigerungen noch weiterzugeben. Jetzt sind sowohl Energiepreise als auch Rohstoffpreise runtergegangen. Man muss aber schon noch immer verstehen, dass wir ja nicht von heute auf morgen dann an diesen gesunkenen Preisen auch partizipieren. Das heißt, wir haben Eindeckungen auf der Energieseite, auf der Rohstoffseite. Das heißt, unsere Inputkosten gehen Stück für Stück nach unten. Wenn wir mit den Kunden verhandeln, können wir aber sehr schnell drastischere Preiseffekte natürlich bei unseren Verträgen mit den Kunden sehen. Und das kommt dann auch zu einer gewissen Überlappung, die natürlich zusätzlich auf die Profitabilität drückt. Und jetzt kommt zusätzlich noch dazu, auch bei der Stärke, dass wir in einem schwierigen Marktumfeld sind. Wir wissen alle, dass wir, manche sagen, es ist keine Rezession, andere sagen, es ist eine Rezession. Fakt ist auf jeden Fall, dass das Marktumfeld schwierig ist. Und das betrifft uns auch bei wichtigen Absatzkanälen in der Stärke, nämlich in der Bauindustrie beispielsweise, aber auch in der Papierindustrie, auch in der Lebensmittelindustrie. Und das übt natürlich einen zusätzlichen Preisdruck auf das Stärkesegment aus.
Was mir bei der Betrachtung, Gesamtbetrachtung der Zahlen unklar ist, das Ergebnis der Betriebstätigkeit, also EBIT, hat sich halbiert, jetzt auf knapp 57 Millionen. Der Umsatz ging zurück, aber vergleichsweise gering, auf 1,9 Milliarden. Wie erklären Sie mir diese Diskrepanz, diese große Diskrepanz von Umsatz und Ergebnis?
Sehr einfach zu erklären. Wir haben im letzten Jahr Zucker produziert, in der Kampagne 2023, und das zu sehr hohen Herstellkosten, weil die Produktionskosten maßgeblich beeinflusst sind durch den Zucker, den wir aus dem letzten Zuckerwirtschaftsjahr, also aus dieser Produktion, verkauft haben. Da waren die Preise noch sehr hoch. Diese Mengen haben wir nicht zur Gänze absetzen können. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass billiger Zucker speziell aus der Ukraine importiert wurde und wir deswegen natürlich auch mit unseren Absätzen hinter unseren Planungen, hinterherhinken. Das heißt aber, dass wir Altbestände auf Vorrat haben mit sehr hohen Herstellkosten, die wir bei einem gleichzeitigen Preisverfall dann natürlich zu niedrigeren Preisen verkaufen müssen. Das heißt, die Preise fangen graduell an zu sinken. Der Ergebniseffekt ist aber fast der Umsatzeffekt. Das heißt, sie haben einfach eine Umsatzreduktion, die Stück für Stück voranschreitet. Ihre Herstellkosten geben aber nicht nach. Das heißt, jeder Verlust auf der Umsatzseite schlägt zu einem großen Teil ins Ergebnis rein. Und da jetzt natürlich der Umsatz deutlich größer ist, macht das prozentuell auf der Ergebnisseite einen viel größeren Unterschied.
Herr Büttner, erzählen Sie mir noch ganz kurz was zum Cashflow. Wie hat der sich entwickelt in den ersten 6 Monaten?
Der Cashflow aus dem operativen Ergebnis ist natürlich zurückgegangen. Das liegt aber ganz klar in der Natur der Sache, wenn auch das Ergebnis zurückgeht. Auf der anderen Seite konnten wir unsere Vorräte doch deutlich reduzieren, das Working Capital deutlich abbauen. Und das hat am Ende des Tages eigentlich dann zu einem positiven Effekt geführt auf der Cashflow-Seite nach Veränderungen im Working Capital. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen positiven Effekt, trotz des deutlich rückläufigen Ergebnisses.
Heute Morgen hörte ich in den Nachrichten, die Weinlese in Franken ist vorbei. Ich wohne in Franken. Jetzt wartet man auf die Ergebnisse, wie die Weinlese war. Das wird Sie erstmal wenig interessieren. Bringt mich aber zu der Frage, wie ist denn jetzt die Erntesituation in Ihrem Haus bei Zucker, bei Frucht und bei den Stärkeprodukten?
Im Zucker erwarten wir eine passable Ernte in Österreich, wenn wir jetzt davon sprechen, und in den Ostländern. Wir sehen aber schon auch, dass in Deutschland und in Frankreich die Ernten gut ausfallen werden. Das heißt, in Summe denke ich, im Schnitt wird das eine gute Ernte werden, was die Zuckerrübe anbelangt. Das heißt aber automatisch auch, dass wir jetzt nicht von einer kurzfristigen, starken, marktseitigen Erholung im Zucker ausgehen können. Und wir gehen schon davon aus, dass wir die Talsohle mittlerweile erreicht haben. Aber da die Ernteaussichten doch okay sind, sie sind nicht ganz so groß, wie man ursprünglich angenommen hat, wird es jetzt keine rasante, signifikante Erholung des Marktes geben. Die Getreidepreise sind relativ stabil, muss man sagen. Das geht auf und ab. Da haben wir im Moment schon damit zu kämpfen, dass die physischen Märkte doch nicht das widerspiegeln, was wir auf den Börsen sehen. Das bringt uns dahingehend immer wieder auch Probleme, da die Kunden natürlich immer auf die Börsenpreise beim Rohstoff referenzieren, der physische Markt aber höher ist, ja, weil in der EU die Verfügbarkeit einfach in der Form nicht gegeben ist. Und wenn wir noch zur Frucht kommen, dann müssen wir sehen, dass wir vor allem beim Apfel, das ist doch eine sehr wichtige Frucht für uns in der Verarbeitung, sehr schlechte Ernten haben, vor allem in Polen, aber auch in Ungarn, das sind die größten Anbaugebiete in Europa. Das ist vor allem bedingt durch den Frost, den wir im Frühjahr gesehen haben. Das heißt, hier kommt es zu einer deutlichen Verknappung und doch zu ganz deutlichen Preisanstiegen, die wir auch gut in den Markt umsetzen können.
Sie haben 3 Standbeine mit Zuckerfrucht und Stärke. Ein Tisch mit 3 Beinen kann nicht wackeln, aber kann schiefstehen. Was tun Sie jetzt, um diesen Tisch zunächst einmal gerade hinzustellen? Und was können Sie dann tun, um ihn auch wieder auf eine vernünftige Kommodehöhe zu stellen?
Da gibt es mehrere Faktoren, an denen wir jetzt arbeiten. Das ist ein sehr guter Vergleich. Wir müssen zunächst jetzt einmal schauen, dass der Tisch nicht so stark wackelt. Das heißt, wir müssen diese Geschäfte, in denen wir diesen Volatilitäten ausgesetzt sind, auf die wir im Moment auch wenig Einfluss haben, vor allem im Zuckerbereich oder teilweise auch Ethanol, dass wir da grundsätzlich einmal die Basisprofitabilität erhöhen. Das heißt, wir müssen Kosten optimieren. Das sind Commodity-Geschäfte, da ist Kostenführerschaft ein ganz wesentlicher Punkt. Und wir müssen vor allem auch schauen, welche Mehrwerte wir diesbezüglich in unserem Konzern heben können. Das heißt, wir müssen schauen, wo wir Dinge miteinander kombinieren können, vor allem Zucker und Stärke, weil es gleichartige Geschäfte sind. Commodity-Geschäfte, wo wir agrarische Rohstoffe verarbeiten mit einem sehr ähnlichen physischen Footprint. Und dort müssen wir schauen, dass wir Skaleneffekte heben, das vor allem auf der Kostenseite. Und auf der anderen Seite müssen wir die Geschäfte, wo wir weniger Volatilitäten haben, und das nennen wir jetzt einmal den Fruchtbereich, die müssen wir weiter ausbauen und die müssen wir wachsen lassen, damit wir besser in die Balance kommen. Das heißt, einerseits schauen wir, dass wir die Schwankungen reduzieren und die Profitabilität grundsätzlich erhöhen. Das ist natürlich ein Unterschied, ob man plus 100 oder plus 50 macht versus plus 50 auf minus 50. Und auf der anderen Seite schauen wir, dass wir dort wachsen, wo wir eine stabilere Ergebnissituation haben, so dass das Ganze in Summe profitabler, aber auch weniger volatiler wird.
Sie treten ja auch auf die Kostenbremse. Sie haben die Investitionen zurückgenommen, leicht zurückgenommen, sagen Sie, auf das Niveau der Abschreibungen. Was sind denn die Folgen von dieser Maßnahme?
Ja, unmittelbar hat das keine Folgen. Das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang, den man macht. Man muss natürlich die Ausgaben auch an die wirtschaftliche Situation anpassen. Und wenn wir jetzt einmal so im Schnitt einen Industriebetrieb hernehmen, dann wird eine Investitionsquote irgendwo im Schnitt bei 5% vom Umsatz liegen. Man kann aber auch mit 3% auskommen, wenn es schwierigere Jahre gibt. Ja, in dem Dreh werden wir uns bewegen. Wir werden dann natürlich priorisieren. Wir werden die Projekte forcieren, wenn es um Erweiterungsinvestitionen gibt, die einen unmittelbaren Return bringen, einen möglichst schnellen. Auf der anderen Seite werden wir dann natürlich auch dort die Dinge investieren im Instandhaltungsbereich, wo sie unbedingt notwendig sind. Und so priorisiert man einfach die Ausgabenseite.
Zur Ausgabenseite gehört ja auch, Flutschäden wieder zu beseitigen. Das ist ja auch in Ihrem Zwischenbericht erwähnt, dass Teile Österreichs von Überflutungen geplagt worden waren und dass es da zu Ausfällen gekommen ist. Was für ein Anteil hat denn das?
Wir waren im Wesentlichen im Zuckersegment und im Stärkesegment betroffen. Im Zucker ist der Effekt sehr überschaubar. Da haben wir die Kampagnen etwas verschieben müssen. Also das heißt, den Produktionsstart, das ist vor allem dadurch bedingt, dass es zu Transportunterbrechungen gekommen ist auf der Bahnstrecke, weil wir doch einen beträchtlichen Anteil unserer Rüben aus Oberösterreich bekommen und aufgrund des Hochwassers hier die Bahnverbindung in einem sehr eingeschränkten Umfang nur verfügbar war. Das hat sich aber mittlerweile deutlich verbessert, sodass wir keinen maßgeblichen Einfluss erwarten. Im Stärkebereich war die Situation doch ernster. Da haben wir vor allem am Standort Pischelsdorf, dort produzieren wir unsere Weizenstärke und das Bioethanol, einfach jetzt einen Stillstand hatten, weil wir die Dampfversorgung nicht hatten. Die war unterbrochen und somit haben wir wirklich einen Stillstand des gesamten Werkes gehabt während der letzten 2,5 Wochen. Da sind wir aber sehr froh, dass wir jetzt diese Woche das Werk wieder hochfahren konnten. Wir konnten auch die Transportengpässe outbound beheben. Also da ist auch noch ein Übernahmebahnhof teilweise unter Wasser gestanden. Auch das konnte behoben werden, sodass wir eigentlich davon ausgehen, dass wir jetzt nach dem Hochfahren im Laufe der nächsten Woche wieder zur Vollauslastung zurückkehren. Das hat natürlich einen Einfluss, ist aber im Verhältnis zu unserem gesamten Geschäftsvolumen sehr überschaubar.
Sie sind der Vorstandsvorsitzende der Agrana und haben dann, wenn die Geschäfte schleppend laufen, immer die undankbare Aufgabe, positive Stimmung irgendwo zu verbreiten, zumindest was die Anlegerseite dann angeht. Wie tun Sie dann das? Machen Sie jetzt Roadshows? Was sind Ihre Gründe, wie Sie Investoren jetzt an Bord holen können, weil der Aktienkurs jetzt in den letzten 12 Monaten doch kräftig nachgelassen hat?
Ja, das ist ja eine hervorragende Chance. Also ich kann jetzt nur persönlich darüber sprechen und der Agrana ist natürlich, er hat eine gewisse Dimension, kann für mich persönlich nur sagen, es ist nicht das erste Projekt, das ich vor der Brust habe. Wenn es jetzt darum geht, hier wirklich eine maßgebliche Verbesserung herzustellen auf der Ergebnisseite, dafür müssen wir viele Dinge verändern im Konzern. Ich glaube, Transparenz ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Man muss verstehen, wo die schlechten Ergebnisse herkommen. Man muss auch erklären, an welchen Schrauben man dreht, um wieder in die Spur zu kommen und umso stärker aus der Krise herauszukommen. Gewisse Dinge können wir kurzfristig nicht beeinflussen, aber wir können doch an sehr vielen Dingen arbeiten und wir werden sehen, dass wir nach 1 bis 2 Jahren doch deutlich gestärkt aus dieser schwierigen Situation herauskommen werden. Und ich denke, wenn man das den Investoren nachvollziehbar erklärt, ist das eigentlich der optimale Zeitpunkt, um bei der Agrana einzusteigen.
Macht das der Director?
Dazu darf ich leider keine Aussage machen.
Stefan Büttner, der CEO der Agrana. Dankeschön fürs Interview.
Herzlichen Dank und schönen Tag.
Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.